Willkommen zur zweiten Februar-Ausgabe des Medienmagazins im Jahre 2014. Die Sendung am 8. Februar 2014 entfiel zugunsten der Berlinale, sodass es nur die Wiederholung im Inforadio gibt, die allerdings wiederum keine Erstsendung bei Radio 1 hatte und damit eine originäre Sendung war. Im Anschluss hören Sie, weil sonst der Podcast ein wenig zu kurz geraten wäre, die zweite Februar-Sendung aus dem Jahre 2004. Das war damals der 7. Februar. Hören Sie also, was vor 10 Jahren aktuell war, wie zum Beispiel Geldwäsche bei TV Berlin, Aufruhr bei der BBC, USA, Skandal um entblößte Brust ist Wahlkampfhilfe für George Bush und Vorstart des RBB-Fernsehens. Aber zuerst die aktuelle, kompakte Inforadio-Ausgabe des Medienmagazins.
Die ARD-Infonacht.
In der ARD-Infonacht jetzt wieder das Medienmagazin mit Jörg Wagner. Hören Sie, warum man bei der ARD inzwischen nicht mehr von einem Jugendkanal spricht, wie zwei investigative Spiegeljournalisten über ihre NSA-Recherchen denken und zu Beginn Hintergrund über Olympia in Sochi.
Und ab heute reden wir aber bitte nicht mehr über so schlechte Laune-Kram wie Umweltschutz oder Menschenrechte, Schnarch. Ja, der letzte Putin-kritische Fernsehsender ist neulich zufällig kurz vor den Spielen aus dem Kabel in Russland geschmissen worden. Aber irgendwas ist immer. Können wir vielleicht endlich mal über Sport reden? Geht das?
Ich finde es eigentlich auch, dass man den Sport nicht unbedingt immer so politisch irgendwie instrumentalisieren sollte. Weil wir wollen da hingehen, wir wollen uns gegenseitig fair miteinander messen und dann kriegt der Beste eine Medaille umgehängt und fertig ist der Lack.
Ja. Fertig ist der Lack. Das ist übrigens auch das neue offizielle Motto des IOC. Olympia, fertig ist der Lack.
Die ZDF-Satire-Sendung Heute Show vom Freitag mit Oliver Welke. Fertig ist der Lack, nicht ganz. Der gerade frisch von der Fachzeitschrift Medium Magazin als bester Sportjournalist des Jahres ausgezeichnete Jens Weinreich.
Es ist eine große Propagandashow für Putin. Es ist ein Unternehmen, was es so noch nicht gegeben hat. In dieser finanziellen Dimension schließt es an Peking an, an das, was die KP-Bonzen in Peking investiert haben. Wir haben ungefähr dieselbe Art der Diskussion über Menschenrechte und so weiter. Das hat man, aber der Sicherheitsaspekt, den würde ich, das klingt jetzt blöd, der ist immer da. Und das IOC wusste im Übrigen, hier haben wir natürlich noch eine besondere quasi geopolitische Lage, wenn man so will, das IOC wusste, oder regionalpolitische Lage. Das IOC wusste auch im Jahr 2007, was da los ist in Nordkaukasus, was da alles aufeinanderprallt. Und man hat es, obwohl Sochi mit Abstand die schlechteste Bewerbung vorgelegt hat, man hat es trotzdem dorthin vergeben. Also der Schuldige, eben so vorsichtig formuliert, die sollen sich mal nicht aus der Verantwortung ziehen. Das IOC wusste, was es tat.
Welchen Filter legst du über diese Spiele? Also worauf guckst du genau speziell als, nun, ich sag mal, dann doch investigativer Gesamtjournalist?
Also was wir jetzt hier wirklich, und das hat nichts damit zu tun, dass ich in irgendeiner Weise irgendwie so antirussisch eingestellt bin. Ganz im Gegenteil. Ich habe als einer, der aus dem Osten kommt und Russisch in der Schule gehabt hat und so, da ist schon sozusagen ein gewisses Verständnis dafür da. Aber ich gucke trotzdem gerade auf das, was Putin da aufgebaut hat, auch über Sochi hinaus. Wenn man diese Kombination Putin mit seinen Oligarchen, mit seiner ganzen St. Petersburger Clique aus der Osero-Kooperative, die dann also bis hin dazu, die einige Milliardenverträge auch aus dieser Kooperative da bekommen haben, für Sochi. Dann diese Unterwanderung von Putin und seinem System, wobei Oligarchen und Sportfunktionäre manchmal ein und dieselben Personen sind, wie Alisha Usmanov beispielsweise, diese Unterwanderung im Weltsport und dann diese Anhäufung von Funktionen und Mega-Events, es folgt ja der Fußball-WM und andere, die hatte so noch nicht gegeben. Und ich sage, das ist auch beispielsweise auch Teil meiner Recherchen und was ich auch mit Datenjournalismus unterlege. Russland ist die Nummer eins im Weltsport in dieser Frage, sportpolitisch. Und das ist eigentlich eine ganz ungesunde Anhäufung auch von Macht, was in dieser ganzen Szene auch ein paar Leute, die noch einigermaßen aufrecht sind und einigermaßen denken können, was denen sehr, sehr bitter aufstößt. Das IOC wird da noch große Probleme haben.
Sportjournalist des Jahres Jens Weinreich, der aktuell zu Sochi unter jensweinreich.de bloggt. Journalisten des Jahres auch Holger Stark und Marcel Rosenbach, zwei Investigativjournalisten vom Spiegel. In der Begründung der Jury heißt es: Ihnen gelang der Scoop zu dem Konfliktstoff des Jahres, NSA. Ihre erste Geschichte erschien parallel zum erstmaligen Auftreten von Whistleblower Snowden.
Ich glaube, dass man die Bedeutung dieses Themas gar nicht hoch genug einschätzen kann und dass es von vielen Leuten sträflich vernachlässigt wird, weil die Frage, wie sich das Internet entwickelt, eine ist, die letztlich zu einer allüberwölbenden Frage der Gesellschaft wird. Das Internet ist das dominante Medium, Kommunikation modern, läuft jeden Tag, jede Minute über das Smartphone und die Frage, was davon eigentlich sicher ist, wer mit in der Leitung ist, welche menschlichen Bewegungsabläufe nachvollzieht, analysiert, für die Zukunft auch auswertet und projiziert, ist die große Frage der Kommunikation in einer freien Gesellschaft. Und wir haben eben lernen müssen und wir haben dann auch enthüllen können, in welchem Ausmaß und Umfang die NSA all dieses überwacht und nachzeichnet. Und sich darüber zu verständigen, was will eine freie Gesellschaft, halte ich für eine der elementaren Fragen.
Letzten Endes, diese Big Brother-Vision wird doch immer stärker Realität. Wie fokussiert man sich da journalistisch?
Was wir gelernt haben, als wir das NSA-Material angeschaut haben, ist der überwölbende Anspruch der NSA, der eben nicht auf Terrorismusbekämpfung, auf Proliferationsaktivitäten oder so gerichtet ist, sondern der ganz deutlich formuliert, worum es uns geht, worum es der NSA geht, ist American Information Superiority, also die amerikanische Vorherrschaft über das Internet, Mastering the Internet, Owning the Internet, das sind so Begriffe, die immer wieder fallen, also das Internet zu besitzen. Und das Internet zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es ein transnationales Medium ist, dass es keinem Land gehört, sondern dass es den Menschen im optimalen Fall dazu dienen sollte, sich frei zu entfalten, dass es Revolutionen wie im arabischen Frühling befördern kann, dass es im Iran dazu führt, dass Menschen freier sich ausdrücken können. Und in dem Maße, in dem ein einzelnes Land für sich reklamiert, das Internet zu besitzen, ist etwas fundamental falsch. Und ich glaube, das müssen die Leute verstehen. Das, was wir berichtet haben, die einzelnen Stücke, waren, wenn man so möchte, die Ausformung dessen, die verschiedenen vielen kleinen Puzzlestücke, die zu diesem überwölbenden Anspruch des Besitzens des Internets geführt haben. Aber dieses große Leitmotiv, dass da ein Land versucht, alle anderen Länder und alle anderen Menschen in ihrer Kommunikation zu bestimmen, das ist eigentlich, was unsere Berichterstattung durchzogen hat.
Aber nochmal, was ist jetzt der Fokus? Jetzt sind diese Enthüllungen durch Edward Snowden draußen. Ihr habt die sozusagen mit einem eigenen Filter nochmal gelesen. Aber die Empörung blieb aus. Legt ihr jetzt nur nochmal nach, indem ihr eigentlich zeigen wollt, wie relevant diese Daten sind, die dort gesammelt werden? Oder versucht ihr jetzt eine eigene Geschichte zu erzählen?
Also ich teile die Analyse, dass die Empörung ausblieb, eigentlich nicht, beziehungsweise nur für einen bestimmten Zeitraum, nämlich für den vergangenen Sommer, als wir begonnen haben, über das Thema zu berichten und die Auswirkungen auf die Bürger beschrieben haben. Da war in der Tat zumindest in der Bundesregierung, in der Politik an sich die Reaktion sehr verhalten. Das hat sich aber massiv geändert im vergangenen Oktober, als wir enthüllt haben, dass auch das Ein-Handy der Bundeskanzlerin betroffen ist. Was zunächst aus staatsbürgerlicher Perspektive, glaube ich, problematisch ist, dieser Befund, denn die Grundrechte sind gelten unteilbar. Aber da war die Empörung da, da gab es wirkliche Verwerfungen im transatlantischen Bündnis. Deswegen kann ich sozusagen diese Effektlosigkeit so nicht erkennen.
Ich sehe sie in Relation zur Stasi-Aufklärung, die ja jahrelang, ich sag mal, Auflagen produziert hat, auch den Nerv der Bevölkerung im Osten zumindest getroffen hat, auch im Westen teilweise, weil man natürlich wissen wollte, mit wem verbrüdert man sich da letzten Endes in der Vereinigung. Und diese Empörung habe ich vermisst, zumindest weil sie unsere Gegenwart betrifft und nicht mehr nur die Vergangenheit, die man sowieso nicht mehr ändern kann. Hier sind eklatante Bürgerrechte verletzt worden, Gesetze gebrochen worden in der Bundesrepublik Deutschland, in einem Staat, der sich nicht nur auf dem Papier demokratisch gibt. Insofern denke ich, dass die Empörung relativ milde ausgefallen ist.
Ich glaube, dass der Dreh- und Angelpunkt, den Snowden für das Internet darstellt, heute noch überhaupt nicht zu verstehen ist. Ich glaube, dass mit den Snowden-Enthüllungen wir wirklich einen Drehpunkt oder einen Turning Point in der ganzen Diskussion um die Frage, wohin das Internet geht, erlebt haben. Bislang war die herrschende Meinung, das Internet ist ein Medium der Freiheit, was den Menschen freie Diskussionsmöglichkeiten bringt. Ich glaube, dieses Paradigma ist massiv in Frage gestellt und es ist allen klar, dass es neue Regeln und neue Regulationen im Internet geben muss. Wie die aussehen, ist im Moment völlig unklar, aber wir stehen ganz sicher am Anfang einer solchen Diskussion und die werden wir natürlich auch publizistisch weiterhin begleiten.
Die Journalisten des Jahres Holger Stark und Marcel Rosenbach vom Spiegel. Redaktion des Jahres wurden die Investigativteams vom NDR Hörfunk und Fernsehen, die mit der Süddeutschen Zeitung gemeinsam Projekte realisieren. Investigativjournalist Hans Leindecker und zu Beginn Andreas Zichowitz, NDR-Chefredakteur, über ihre für deutsche Medien einmalige Kooperation.
Also erstmal haben wir es einfach mal versucht, ob es klappt, ob die Menschen miteinander können. Das war sicherlich ein Wagnis zu einer Zeit, als es zwischen Verlegern und Fernsehanstalten vor Gericht zuging. Es hat aber gut funktioniert. Wir passen gut zueinander und aus meiner Sicht ist es für Öffentlich-Rechtliche eine Investition, die wir machen im Kern des Kerns unseres Auftrags, also im investigativen Bereich. Und da passen wir deshalb gut zusammen, weil wir gemeinsam Themen sehr viel breiter penetrieren können in der Öffentlichkeit. Wir machen einfach gemeinsam inzwischen einen richtig großen Aufschlag, multimedial. Das wäre keinem von uns auf seinem Feld so gelungen. Und deshalb ist das ein gutes Beispiel, ja.
Inwieweit ist da noch Symbolik dabei? Also man hat ja immer in Erinnerung, dass Print und öffentlich-rechtliche Medien sich nicht besonders gut in den letzten Jahren, naja, umgarnt haben. Das war dann immer doch eher so ein Kraftakt. Hier ist es ganz praktisch. Spielt das eine Rolle, dass man sich auch ein bisschen zusammenrauft als Qualitätsmedium?
Also es gibt Leidenschaft und Passion bei Journalisten. Und die gibt es beim NDR und die gibt es bei der Süddeutschen. Das findet zusammen. Und alles andere, was im Überbau ist, was sozusagen auch an Quängelei, an Auseinandersetzung ist, ist nicht unsere Sache. Unsere Sache ist, die ein gutes Produkt zu machen. Und das können wir gemeinsam besser, als wir es alleine konnten.
Wir arbeiten gemeinsam an Geschichten. Und das Schöne daran ist, dass unsere Hierarchen uns das machen lassen. Die hätten natürlich sagen können, das wollen wir im Prinzip nicht. Aber nein, die waren sehr ergebnisoffen. Und dass das so gut funktioniert, wussten wir ja damals nicht. Aber mittlerweile, glaube ich, hat das eine sehr tragfähige Basis. Wir gehen sehr pragmatisch vor. Wir lösen Fragen, die wir haben, wirklich knapp im Telefongespräch. Die Beteiligten verstehen sich. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Modell der Zukunft für Qualitätsmedien überhaupt.
Investigative Journalisten zu fragen, was sie als nächstes vorhaben, ist fast selbstmörderisch. Aber vielleicht gibt es ja etwas, worauf sie uns neugierig machen können.
Also wir hängen gerade noch an der ADAC-Geschichte. Die muss noch ausgearbeitet werden. Da sind wir ein Stück weit gekommen. Bastian Obermeier war bei uns der Erste, der diese voranstieß. Ich denke, das muss man machen. Dann wird man nach ähnlichen Einrichtungen schauen, ob es da ähnliche Verhältnisse gibt. Es scheint ja auch ein Problem zu sein zwischen Ehrenamt und hauptamtlich, was man hier feststellen kann. Ich glaube, da ist noch ganz viel Stoff.
Hans Leyendecker von der Süddeutschen Zeitung und NDR-Chefredakteur Andreas Sichowitz. Der NDR stellt zurzeit auch den ARD-Vorsitz mit seinem Intendanten Lutz Marmor. Ihn konnte ich nach der turnusmäßigen Sitzung seiner Kolleginnen und Kollegen diese Woche in Berlin fragen, da die Länderchefs auf ein überzeugendes Konzept warten, wie man inzwischen beim Jugendkanal vorangekommen sei. Oder wie es neuerdings heißt, öffentlich-rechtliches Jugendangebot. Warum gibt es eigentlich keinen besseren Arbeitstitel? Lutz Marmor.
Nein, wir verzichten auf einen Arbeitstitel, aber wir nennen das jetzt crossmediales Jugendangebot, weil es besser trifft als der Begriff Kanal, der ja doch eine Einseitigkeit suggeriert. In Wahrheit soll es ja auch mit Feedback und über mehrere Verbreitungswege, die auch ineinander übergehen und sich ergänzen, stattfinden. Das Ganze ist weiterentwickelt. Wir sind in der Feinabstimmung. Wir haben neue Akzente gesetzt in Richtung Interaktivität, in Richtung Einbindung von Radioaktivitäten, Hörfunkaktivitäten. Das war vielleicht im ersten Konzept, weil es ja erwachsen ist, unter anderem aus der Frage, wie sind Digitalkanäle insgesamt im Bouquet zu strukturieren, ein bisschen zu stark fernsehlastig dargestellt. Wir sind uns aber einig, das Fernsehen allein ist es nicht. Es ist ein ganz wichtiger Anker, weil die Jungen, auch die unter 30-Jährigen, ja 2 Stunden pro Tag Fernsehen, aber die nutzen natürlich, die sind unterwegs, das Netz, mobil, die nutzen Radio. Und das mal zusammenzubündeln, das ist ja die Aufgabe, die schwer ist, aber die wir hoffentlich dann auch schaffen werden. Wer es nicht versucht, hat schon verloren. Und wir möchten es gerne versuchen, brauchen dazu aber einen Auftrag aller Länder.
Den bekommen Sie aber nicht, wenn die Finanzen nicht stimmen. Ich habe so eine Erinnerung, zum Beispiel Horst Seehofer, Ministerpräsident aus dem Freistaat Bayern, war so nicht ganz überzeugt von der finanziellen Ausstattung. Ist da jetzt nochmal nachjustiert worden?
Also ich kann natürlich die Fragen verstehen. Das ist ja ein Projekt, das bisher noch erst auf dem Papier existiert. Aber was können wir mehr tun, ARD und ZDF, als zu sagen, wir haben uns das angesehen. 9 ARD-Anstalten, 1 ZDF haben sich verständigt. Das Ganze hat ein Budget von 45 Millionen Euro pro Jahr. Wir erklären in einer Selbstverpflichtung, dass wir bis 2020 dabei auch sozusagen bleiben, dass wir keinen zusätzlichen Beitrag erbitten dafür, sondern dass wir das durch die Einstellung anderer Digitalkanäle finanzieren und durch andere Synergieeffekte. Mehr kann man da nicht tun. Und ich sage jetzt mal ganz simpel, wenn sich herausstellen sollte, das ist ja sowieso ein iteratives Vorgehen, das am Ende mehr kosten würde, dann wird man, das sage ich ganz deutlich, vielleicht eine Stunde weniger Fernsehen irgendwo machen, eine Schleife mehr. Das ist besser, das so zu machen, als dass wir am Ende gar nichts haben. Wir sind da auch ARD-intern committed, da werden alle Sender sagen, mehr geben wir nicht, mehr wollen wir für dieses Projekt nicht ausgeben. Aber ehrlich gesagt, 45 Millionen Euro sind auch nicht wenig Geld. Dafür kann man schon etwas Ordentliches unserer Meinung nach machen. Sie wissen vielleicht, dass ja private Bewerber wie Joyce ganz andere, sehr viel kleinere Budgets haben.
Letzte Woche haben wir berichtet über die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung über das Filmförderungsgesetz. Mhm. Da wurde Erleichterung in der ARD konstatiert. Nun haben wir die Berlinale. Ich kann mir vorstellen, dass also jetzt auch in diesem Bereich bei Ihnen Erleichterung ist, weil Sie mit mehreren Produktionen vertreten sind. Vielleicht noch mal ganz kurz, worauf sollte der Beitragszahler achten, wo sein Beitragsgeld gelandet ist?
Ja, insbesondere hier in Berlin gibt es natürlich sozusagen das Privileg, dass man während der Berlinale auch viele Produktionen der ARD-Anstalten schon live dann im Kino sehen kann. Wir sind mit 50 Beiträgen beteiligt, die kann ich jetzt leider alle nicht aufzählen. Der RBB als unser Vorortsender ist da auch federführend. Wir haben 3 Produktionen im Wettbewerb. Das zeigt doch, wie stark unser Engagement ist, dass es auch wahrgenommen wird. Und das finde ich gut, und das ist auch eine Menge, was wir immer noch leisten. Und wir stehen dazu, dass wir einen starken Film auch brauchen. Ich bin ja immer der Meinung gewesen, meine Kolleginnen und Kollegen sicherlich auch, dass Film und Fernsehen keine Konkurrenten sind, sondern dass sie sich ergänzen können. Inzwischen ist ja auch technisch so, dass sehr gute Fernsehfilme auf der Kinoleinwand bestehen können und umgekehrt, und das befruchtet sich gegenseitig. Ich habe großen Respekt vor sehr aufwendigen, nur für das Kino erzeugten Produktionen, aber es gibt auch exzellente Fernsehfilme, die auf der Kinoleinwand bestehen können, und so sollten wir weiter miteinander umgehen.
NDR-Intendant und ARD-Vorsitzender Lutz Marmor. Das RBB-Fernsehen ist offizieller Partner der Berlinale. Das heißt, neben der Berichterstattung gibt es zum Beispiel wieder die Berlinale Pressekonferenzen täglich nach Mitternacht. Weitere Infos unter rbb-online.de/Berlinale. Über die Berlinale informieren Sie natürlich auch alle Hörfunkprogramme des RBB ausführlich, vom Berlinale Radio Radio 1 bis zum RBB Inforadio. Aber es gibt noch andere Themen, davon jetzt mehr hier auf diesem Kanal. Bleiben Sie also auf Empfang. Damit sind Sie jetzt im Podcast-Bonus-Track. Hören Sie zunächst noch ein Interview mit Sebastian Esser von krautreporter.de zum Sonderpreis des Medium-Magazins und die Laudatio auf den Musikkritiker Joachim Kaiser für sein Lebenswerk, gehalten von Frank Schirmacher.
Mein Name ist Sebastian Esser. Ich bin Journalist und Gründer der Journalismus-Crowdfunding-Plattform namens Krautreporter.
Das war so innovativ, dass zumindest jetzt ein Preis rausgekommen ist. Herzlichen Glückwunsch. Medienmagazin hat dich gekürt für doch etwas Ungewöhnliches in Deutschland, was keine Tradition hat, nämlich aufzurufen, zu spenden für Journalismus. Wie bist du zufrieden selbst? Was ist deine Bilanz?
Wir haben 170.000 Euro umgesetzt und damit 40 Projekte finanziert, journalistische Projekte, und ich bin super zufrieden. Also es hat echt funktioniert. Und das stand halt am Anfang nicht fest, hätte auch schief gehen können, ist es nicht, und deswegen bin ich sehr zufrieden.
Was heißt in dem Fall schief? Dass kein Geld reinkommt, dass die Spendenmüdigkeit sich deutlich niederschlägt, dass der Journalismus in Gefahr ist, oder was war das Risiko?
Ja, sowohl als auch. Also zum einen, dass irgendwie die Leute nicht bereit sind, für Journalismus Geld auszugeben, das ist nicht der Fall. Also das, was du anfangs meintest, dass es in Deutschland schwierig ist, das ist nicht so. Und es liegt aber auch daran, dass es beim Crowdfunding nicht unbedingt um Spenden geht, so wie man UNICEF und so spendet, sondern es ist eben ein anderer Prozess. Und zum anderen, dass ich eben genug Leute gefunden habe, nämlich Journalisten, Kollegen, die das bereit waren auszuprobieren und eben auch damit bereit waren, damit zu scheitern und irgendwie schrecklich baden zu gehen. Und dass es diese Risikobereitschaft gab, das finde ich super. Und der Lohn dafür ist, dass unsere Erfolgsrate zwischen 60% und 70% liegt. Das heißt, die allermeisten funktionieren. Und das ist viel mehr als bei anderen Crowdfunding-Plattformen. Und deswegen, also ich schließe daraus, dass Crowdfunding und Journalismus gut zusammenpasst.
Vielleicht mal ein spektakuläres Beispiel. Was wurde durch dich, durch die Plattform möglich?
durch mich weiß ich nicht.
Aber ja, durch die Idee. Du hast ja die Idee gehabt und es umgesetzt und die technische Infrastruktur musste ja auch erstmal logistisch ausgedacht und dann realisiert werden. Also da gehört schon noch ein bisschen, deswegen stehst du ja auch nicht umsonst auch hier heute und wirst ausgezeichnet.
Gut, also es gab 40 und wirklich, es ist tatsächlich jedes einzelne dieser 40 erwähnenswert. Also das Letzte, was geklappt hat, ist eine Reportage oder eine Webdoku, die nennt sich Kopf oder Zahl. Und das sind junge Kollegen aus Wien. Und die haben Geld bei Crowdsupporter eingesammelt und sind ein Jahr lang durch Europa gereist und haben, glaube ich, mit fast 80 jungen Leuten Videointerviews geführt, haben daraus eine umfangreiche Webdoku mit ganz vielen Fakten und Videos zusammengestellt. Und man kriegt ein wunderbares Bild darüber, wie es den jungen Leuten, wie die Stimmung ist bei den jungen Leuten in Europa. Und das ist so ein Projekt, was nirgends auf einer Webseite zu refinanzieren wäre. Sowas kann man nicht mit Display-Werbung machen. Und da springt eben Crowdfunding ein und hat was geschaffen, also die jungen Kollegen haben was geschaffen, was total guter und wichtiger Journalismus ist, der aber vom Markt so nicht bereitgestellt wird. Und deswegen, das ist genau das, was ich mit Crowdreporter erreichen wollte. Und sowas ist halt toll, wenn es klappt.
Die, die das Geld geben, was sind das für Leute? Weiß man darüber etwas? Machen die sich öffentlich? Kann man auch die Motive irgendwie recherchieren?
Das sind immer Leute, denen das Thema besonders am Herzen liegt. Deswegen sind es immer unterschiedliche Leute, je nachdem, worum es eben geht in dieser Crowdfunding-Kampagne. Und dazu kommen Leute, denen die Person am Herzen liegt. Das heißt, die Community um den Reporter herum ist eigentlich genauso wichtig wie diese Themen-Community. Und das müssen jetzt nicht nur Oma, Tante und Freunde sein, sondern einfach nur Leute, die eben die journalistische Arbeit online verfolgen. Also etwas, was im Grunde jeder Journalist heutzutage sich darum bemühen sollte vielleicht, dass man so eine Art Anhängerschaft um sich herum sammelt, die eigene Arbeit gut finden. Und dann kann man die eben auch bitten um Geld und das funktioniert wunderbar.
Crowdreporter.de, läuft das jetzt einmal angeschoben oder kann man das Produkt, wenn ich das mal so nennen darf, weiterentwickeln?
Man kann es weiterentwickeln und ich denke da auch stark drüber nach, weil ich arbeite daran, das überflüssig zu machen. Also eigentlich ist so eine Plattform ja immer noch ein Mittler zwischen Leser und Reporter oder Zuhörer, Zuschauer und User und Reporter. Und ich arbeite daran, diese Plattform überflüssig zu machen, indem man zum Beispiel auf seiner eigenen Website Crowdfunding betreibt oder indem Zeitungen, Sender selber Crowdfunding-Plattformen machen und das wird nicht mehr lang dauern, bis wir das hinbekommen haben. Also dieses Jahr, vielleicht laden Sie mich ja wieder ein nächstes Jahr, keine Ahnung.
Toi, 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 auf jeden Fall. Nicht nur für crowdreporter.de, sondern auch für dann doch vielleicht unabhängigen Journalismus.
Danke, Jörg.
Liebe Frau Annette Milz, lieber Herr Schirmacher, meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich ungemein, in meinem hohen Alter noch mit einem solchen ehrenvollen Preis ausgezeichnet zu werden. Glücklicherweise habe ich immer noch Spaß daran, solche Anerkennungen zu empfangen. Natürlich würde ich heute gern mit Ihnen zusammen sein, aber in meinem Leben hat sich leider etwas geändert. Ich bin nicht mehr so mobil wie noch vor einigen Jahren und mein Motto, ich bin schnell oder gar nicht, passt nicht mehr zu mir. Mittlerweile macht mir aber auch die Langsamkeit etwas Spaß. Nun schätze ich die Stille. Von Herzen bedanke ich mich bei der Jury, die mich wählte, und auch bei Ihnen, lieber Herr Schirmacher, für die Bereitschaft, eine Laudatio auf mich zu halten, auf die ich nun sehr gespannt bin. So gebe ich Ihnen wahrscheinlich zum letzten Mal Anlass, wunderschön zu feiern und mich zum allerletzten Male zu loben. Herzliche Grüße an alle Beteiligten, Ihr sehr gerührter Joachim Kaiser.
Sie haben es schon gehört, Frank Schirmacher, unser allererster Journalist des Jahres, der damals auch mit Herrn Professor Kaiser die Ehrung entgegengenommen hat, er wird ihn würdigen.
Ja, liebe Frau Kaiser, liebe Kollegen, liebe Frau Milz, ein Lebenswerk, das ist ja neu, oder? Das ist ja, aber es trifft natürlich sofort den Richtigen, das ist enorm, ein journalistisches Lebenswerk. Bei uns kann man sich ja manchmal fragen, ob bei uns nicht das Leben länger dauern wird als das Werk angesichts der Krise. Hier ist es in totaler Übereinstimmung. Ich fange mal ganz bescheiden an. Was hat Martin Luther mit Joachim Kaiser zu tun? Die Antwort: Luther hat in die deutsche Geistesgeschichte, anders als bei fast allen anderen europäischen Ländern, eine Sehnsucht nach Alternativen eingebaut. Unsere Geistesgrößen waren nie, wie etwa in England und Frankreich, Unikate, die für sich standen, sondern sie waren immer Bekenntnisse und immer ein Entweder-Oder. Goethe oder Schiller, Schelling oder Hegel, Thomas Mann oder Heinrich Mann, Grass oder Böll, Spiegel oder Stern, Süddeutsche oder FAZ und vor allem Joachim Kaiser oder Marcel Reich-Ranicki. Das sind jeweils nicht nur Alternativen, das sind völlige verschiedene Welt- und Sauerstoffräume. Marcel Reich-Ranicki, alle Zitate, die ich hier bringe, sind belegt. Marcel Reich-Ranicki über Joachim Kaiser, als dieser sein höchst erfolgreiches musikalisches Quartett präsentierte. Zitat: Dieser Kaiser hat total versagt. Joachim Kaiser, nach der ersten Folge von Reich-Ranickis literarischem Quartett, zu dem er in der FAZ einen sanften Verriss schrieb: Ach Gottchen, das ist doch wohl eine Totgeburt von dem lieben Marcel. Man sieht Alternativen zwischen den beiden, derb apodiktisch genervt, der eine plaudernd beiläufig und mit den Gedanken schon wieder ganz woanders, nämlich schnell, der andere. Und dennoch sind die beiden, wie wir heute wissen, Kaiser und Reich-Ranicki, dann wohl doch die größten Kritiker im künstlerischen und journalistischen Leben der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Man konnte sich stets aussuchen als Leser, welche Melodie man lieber hörte, die aus Frankfurt oder die aus München. Und es gab unter den Lesern regelrechte Fraktionsbildungen, was das anging. Von Joachim Kaiser konnte man nicht den dauernden, unüberhörbaren Pointensturm von Reich-Ranicki erwarten. Bei ihm war Kritik immer in soziale und fast, würde man sagen, erlesen bürgerliche Umgangsformen eingebettet, zum Beispiel in das Ach Gottchen. Viele seiner Leser, das wissen wir, anders als bei Reich-Ranicki, tranken Rotwein zu seinen Kritiken, wie er selbst einmal erzählte, und ließen sich dort von ihm zu ganz unerhörten, ja revolutionären Erkenntnissen mitreißen, und auch im persönlichen Umgang hatte er diese Form bürgerlicher Anarchie, das heißt im Anzug Unerhörtes sagen. Ein Buchmessenempfang bei Joachim Fest, ich war dabei, Marcel Reich-Ranicki umringt von Anbetern, steht in der Mitte des Saals. Dort nimmt er artige Komplimente entgegen für einen Goethe-Aufmacher, den er gerade geschrieben hat. Hereinkommt durch die entgegengesetzte Tür, bewusst verspätet, Joachim Kaiser. Erfreut, wie es scheint. Von weitem schon ruft er: Marcel, er sagte immer Marcel, 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 dein Goethe. Die Reihen öffnen sich um Reich-Ranicki herum, während Kaiser sehr langsam und immer wieder mit ausgestrecktem Armen Marcel, dein Goethe, ruft, näher tritt. Jetzt geht er bereits durch eine Art Spalier. Marcel, Marcel, dein Goethe, dein Goethe. Schließlich ist er am Ziel. Die Aufmerksamkeit aller ist ihm sicher. Dein Goethe, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Joachim Kaiser, übrigens das einzige Mal, dass ich Reich-Ranicki sprachlos erlebte. Joachim Kaiser konnte auch anders. Die Karajan-Gebärde, wenn er in Konzerten oder bei Vorträgen oder bei Lesungen sitzt, das Gesicht tief vergraben in den Händen. Der Wille zur großen Bühne ist bei ihm spürbar, auch bei den kleinsten Akkorden. Das Münchner Premierenpublikum hängt bis heute an den Lippen des Meisters, der nicht Karajan, sondern immer nur Kaiser hieß. Aber dies alles wegen seiner Texte. Joachim Kaiser, der ohne jeden Zweifel bedeutendste Musikkritiker der Nachkriegszeit, hat wie kein zweiter sein Publikum erreicht, ohne Intellektualität zu verraten. Seine Kritiken sind Kompositionen mit Leitmotiven, Echos und manchmal sogar einer Art Zwölftontechnik. Adorno klingt darin, Thomas Mann wird angespielt, um sogleich in einer Reminiszenz von Grass zu verschwinden. Er ist ein Entdecker gewesen, man denke an Anna-Sophie Mutter, und ein Verteidiger der musikalischen Hochkultur. Allgemein nicht so bekannt ist, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung in den 70er Jahren revolutionär gegen Karajan und Konsorten wetterte, während der eher linke Kaiser ihn verteidigte. Vielleicht ist diese Generation, der Joachim Kaiser angehört, und er ist der letzte Mohikaner, wahrscheinlich die letzte, die journalistisch überhaupt von einem klassischen Lebenswerk sprechen kann. Der Ostpreuße gehört zur Generation derjenigen, die ganz am Anfang standen nach dem Ende des Krieges. Er hätte sich, wie wir wissen, für viele Prägungen entscheiden können in jenen Jahren, in jenen 50er Jahren, in denen Dinge wie der heute völlig vergessen, hat auch einen anderen Namen, wie der Rudolf-Alexander-Schröder-Preis, die literarische Szene dominierten. Er aber entschied sich für die Gruppe 47, für Adorno, bei dem er hörte, und er entschied sich für den damals wichtigsten Business Angel für Intellektuelle, nämlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in den 50er Jahren praktisch alle Intellektuelle von Enzensberger bis Joachim Kaiser gemacht und finanziert. Heute ein bisschen anders, oder? Aber damals war es so. Die hier Anwesenden waren großenteils noch gar nicht geboren oder noch kleine Kinder, als Joachim Kaiser und Marcel Reichanitzky unter Hinzuziehung, wie beide immer wieder sagten, nur manchmal von Walter Jens, in den frühen 50er Jahren eine wichtige Entscheidung trafen, eine, wenn man so will, wieder lutherische Entscheidung, eine, die von Gegenreformation und Reformation sprach, nämlich von Alternativen. Die konservative Kulturkritik war im Begriff, Repräsentanten des neuen Deutschland aufzubauen, an der Spitze Gerd Geiser, heute auch vergessen, und seine Prosa, in der es von Offizieren und Offiziersbällen, von soldatischen Werten und Ähnlichem nur so wimmelte. Kaiser entschied sich zur Reaktion auf die Reaktion. Es folgte in enger Absprache mit Reichanitzky die nicht sehr vornehme, aber dennoch glänzende literarische Zerlegung Geisers und dann die lutherische Entscheidung zwischen den beteiligten Kritikern, nämlich bereits 1962, wer sollte für den Nobelpreis aufgebaut werden, Günter Grass oder Heinrich Böll. Man entschied sich für Böll, in den Worten von Joachim Kaiser, Grass nervte uns etwas zu sehr. Für viele ist Kaiser ein Vorbild einer jener unerreichbaren Fixsterne, die seit dem Auftauchen von Zeitungen den Journalismus überstrahlten. Die Griechen, die alten Griechen, haben an den nächtlichen Fixstern ihre Sehschärfe gemessen. Das Gestirn Joachim Kaiser ist ein solcher Maßstab, an dem wir unsere Sehschärfe und Gedankenschärfe messen können. Liebe Frau Kaiser, wenn Sie zurück sind in München, ich glaube, das haben Sie hier auch gespürt, grüßen Sie ihn von diesem Saal, von diesen vielen Journalisten und sagen Sie ihm, er ist nicht nur der letzte Mohikaner, sondern für uns der erste Journalist dieses Landes. Vielen Dank.
Lieber Herr Schirmacher, ich werde meinen Vater, ich glaube, das ist ja auch aufgezeichnet worden, das zusammen nochmal anhören und ich glaube, er wird sich sehr freuen. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich das hier entgegennehmen darf für meinen Vater. Liebe Frau Milz, ganz herzlichen Dank für Ihre generöse Entgegenkommensart. Wir wussten ja schon lange, dass es vielleicht nicht möglich sein würde, dass er kommen kann. Jetzt ist er leider gerade im Krankenhaus. Ihm geht es aber wieder besser. Am Mittwoch kommt er wieder raus. Als ich meinem Vater die Jury-Begründung zu lesen gegeben habe, hat er gelesen und sagte, was, ich soll ein Vorbild sein? Das ist ja eine grauenhafte Vorstellung. Das wäre auch noch so etwas zu dem Ach-Gottchen, immer das grauenhaft. Ich habe ihn dann beruhigt und habe gesagt, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, es gäbe auch noch ein paar schlechtere Vorbilder. Es ist gut, dass du kannst durchaus ein gutes Vorbild sein. Vorgestern im Krankenhaus hat er mich nochmal gebeten, ganz, ganz, ganz dringend der Jury zu danken und mitzuteilen, dass es ihm eine sehr große Ehre ist, dass er diesen Preis bekommt. Und zwar, weil er eben nicht von einer Institution, sondern von Kollegen verliehen wird. Und so viel wollte ich jetzt zum Schluss noch sagen.
Ich darf noch ergänzen, bei der ersten Feier sprach ich so vor mich hin und nutzte irgendwann den Satz, jetzt habe ich aber genug geredet. Es war eine Bruchteilsekunde komplette Stille und in diese Stille hinein sagte Joachim Kaiser, das ist auch gut so. In diesem Sinne, guten Appetit.
Und damit nun 10 Jahre zurück. Am 7. Februar 2004 gab es diese Medienmagazin-Ausgabe.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und ich habe ja jetzt wieder verkleinern lassen.
Ja, aber wie oft hast du erstmal vergrößern lassen?
Einmal.
Auch einmal,
ja. Ich hatte 1000 Gramm Natur und habe nochmal 900 reinlegen lassen. Oh. Das ist fast 2 Kilo pro Seite, ja? Also ja. Wenn man sich mal so 2 Kilo Hackfleisch oder so...
Ja. Oder 2 Tüten Milch.
Ja, pro Seite dann, ja. Ja, also es ist schon viel gewesen. Ja. Und jetzt habe ich eine super, super schöne Brust, die auch sehr natürlich aussieht. Ja. Ich habe ganz tolle neue Implantate drin. Ich habe titanbeschichtete Implantate mir einsetzen lassen.
Die Welt ist aber doch ungerecht. Während Vera am Mittag auf Sat.1 in dieser Woche, wohlgemerkt am Mittag, im Fernsehen verbal die Brust heraushängen ließ und demnächst noch weitergeht.
Wenn Sie Tipps brauchen, wie Sie Ihr Sexleben wieder in den Griff bekommen, dann sind Sie bei mir richtig. Denn mein Thema heißt demnächst Sextipps am Mittag. So kriegen Sie den ultimativen Kick.
Während also Vera am Mittag von den hiesigen Medienanstalten toleriert wird, wurde eine entblößte Brust in den USA zum Skandal und zum Fall für die Medienwächter der FCC. Dazu mehr in diesem Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 7. Februar 2004. Weiter: Geldwäsche beim Lokalsender TV Berlin, Aufruhr bei der BBC und weitere Details zum neuen RBB-Fernsehprogramm. Und das alles natürlich wieder
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin.
Was ist in und was ist out? Wo trifft man sich und wo spielt die Musik? Welcher Promi ist in der Stadt und wo werden die besten Partys gefeiert? All das sehen Sie in unserem Szene-Magazin in Berlin. Montag bis Freitag um 18.30 Uhr auf TV Berlin. Wir sind Berlin.
Noé Astro TV mit Winfried Noé und Andrea Plewig. Möchten Sie mehr zu Ihren beruflichen Chancen, Ihrem Beziehungsglück oder Ihren Zukunftsaussichten wissen? Winfried Noé berät Sie.
Es steht in den Sternen.
Noé Astro TV. Es steht in den Sternen.
Die Zukunft von TV Berlin steht auch in den Sternen, denn so hört sich Berlins Lokalfernsehen an. TV Berlin seit November 2002 ist es in seiner neuen Form auf Sendung. Zur Erinnerung, Kirchsohn Thomas hatte nämlich im Sommer 2002 sich von den Aktivitäten im sogenannten Ballungsraumfernsehen verabschiedet und suchte einen Käufer für seine beiden Sender in Berlin und München. Gefunden hatte er ihn im österreichischen Bauunternehmer Hanno Soravia. Dieser kaufte beide Sender und auch noch einen Lokalsender in Zürich und wollte so eine Art Senderkette aufbauen. Damals wunderten sich Insider, warum ausgerechnet ein Bauunternehmer Geld in Lokalfernsehen steckt. Das Ösi-Rätsel um die Finanzierung von TV Berlin und TV München hat in dieser Woche den Fokus beschäftigt. Auch Michael Mayer hat in dieser Sache recherchiert und ist jetzt im Studio. Michael, worum geht es nun ganz genau bei den Vorwürfen, die gemacht werden? Irgendwie ist da das Wort Geldwäsche sogar im Spiel.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Du hast es ja schon gesagt, also der Fokus hat in dieser Woche aufgedeckt, dass möglicherweise hinter dem Bauunternehmer Hanno Soravia doch noch jemand anderes steckt, beziehungsweise das Geld für TV Berlin und TV München aus anderer Quelle kommt. Was bekannt ist, ist, dass Soravia selten selbst in Erscheinung trat, sondern stets seinen Medienbeauftragten Peter Kölbel vorschickte. Den Namen werden wir jetzt im Folgenden noch öfter hören. Und Kölbel ist von seinem Auftreten her so ein Machertyp, dem so ein bisschen der Ruf des windigen Charakters vorauseilt. Immerhin ist er 1997 wegen schweren Betrugs zu 1,4 Millionen Schadenersatz verklagt worden. Und beim Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg in Berlin ist nicht Soravia, sondern ein anderer Gesellschafter Gesellschafter, eine mit Suravia verbandelte Wiener Safe-Vermietungsfirma ist da niedergelegt.
Also das, Geldschränke.
Genau, und hinter dieser Firma steckt nun wiederum Peter Kölbel. Man muss dazu wissen, dass der Medienunternehmer Suravia bereits vor Jahren einen Sender in Serbien betrieb, der hieß Blick TV oder heißt Blick TV. Und mit diesem Blick TV macht TV Berlin noch heute Geschäfte. Also TV Berlin vergibt noch heute Aufträge wie etwa die Grafik und 3D-Techniken nach Serbien. Und das ist ja schon relativ ungewöhnlich. Und der Fokus vermutet nun, weil schon einmal besagter Peter Kölbel mit einer Firma namens Mitsui Geschäfte mit der Familie Slobodan Milosevic gemacht hatte, dass bis zum heutigen Tage TV Berlin und TV München zum Teil durch Milosevic-Gelder finanziert werden.
Das ist ja eigentlich kein leichter Vorwurf. Also da muss man schon Beweise vorlegen. Gibt es die?
Also die hat weder der Fokus vorgelegt, noch kann ich das an dieser Stelle tun. Aber immerhin, was doch merkwürdig ist, ist zum Beispiel die Tatsache, dass mir mehrere Mitarbeiter unabhängig voneinander von TV Berlin sagten, sie hätten in der Vergangenheit über Monate hinweg ihre Gehälter auf ihren Konten als Bargeldeinzahlung vorgefunden. Also keine Kontoverbindung war ersichtlich. Auf diese Art Mitarbeiter zu bezahlen, ist sicherlich kein Verbrechen, aber es müsste doch zumindest die Medienanstalt hier in Berlin aufhorchen lassen, was auch interessant ist, dass man mir dort zu dem Thema kein Interview geben wollte. Man muss sich ja auch die Frage stellen, warum hätte jemand die Idee, bei Fernsehsendern Geldwäsche zu betreiben? Die Antwort darauf ist relativ einfach. Im Gegensatz zu einer Fabrik, die Klorollen oder so herstellt, sind die Programmkosten bei Fernsehsendern variabel. Also eine Programmstunde kann mal 300, mal 30.000 Euro kosten und insofern wäre das schon eine Variante. Ein weiteres Ereignis in dieser Woche lässt aufhorchen, die ehemals zu Kirch und ProSieben gehörende Nachrichtenagentur DDP, die ebenso wie TV Berlin und TV München rote Zahlen schreibt, hat am Montag Anzeige gegen Peter Kölbel wegen Geldwäsche erstattet, denn der hatte vor 2 Monaten über den Umweg einer Investmentbank 500.000 Euro in diese Nachrichtenagentur DDP gesteckt und nun fragt sich die dortige Geschäftsleitung, woher das Geld stammt. Und offensichtlich ist es so, im Gegensatz zu TV Berlin hat die Nachrichtenagentur die Absicht, sich von Peter Kölbel zu trennen und einen sauberen Schnitt zu machen und zu fragen, woher das investierte Geld stammt.
TV Berlin und TV München senden ja, wenn ich jetzt mal grob überschlage, etwa 2 Jahre unter dieser neuen Führung. Warum kommt das jetzt erst heraus?
Das ist die große Frage. Also das kann man auch so nicht beantworten. Also man muss auch sagen, damals, als die Lizenz neu vergeben wurde, da war die Medienanstalt hier in Berlin ja froh, überhaupt einen neuen Investor gefunden zu haben, weil Lokalfernsehen, also Ballungsraumfernsehen, ist einfach nicht profitabel. Und jetzt ist es so, dass ja 12 Stunden Programm in Berlin und in München produziert werden, jeden Tag. Und man muss sich schon fragen, woher kommt eigentlich das ganze Geld, weil man bedenkt, die Werbespots, die im Programm sind, sind ja recht spärlich und trotzdem wird ja über Monate, wenn nicht gar jetzt Jahre, ein Programm gefahren, was ja schon ziemlich viel Geld kostet. Also selbst wenn man das mit unbezahlten Praktikanten also weitgehend betreibt, dann ist das ja schon ein ziemlicher Kostenapparat, der dahinter steckt. Und es ist ja auch so, die Einschaltquoten von TV Berlin sind ja sowieso auch ziemlich mager. Also es gibt ja auch seitens des Publikums ein relativ geringes Interesse an kommerziellem Lokalfernsehen. Und wenn man das alles zusammen addiert, dann kann man nur hoffen, dass die Medien Anstalt sich dem Fall TV Berlin und TV München mal annimmt und herausfindet, wer den Sender eigentlich bezahlt.
Aber erstmal kam von der Medienanstalt nur das okay, also bis jetzt hat man offensichtlich keine Probleme.
Man will sich aber dem Fall jetzt natürlich schon nähern. Das liegt natürlich auch daran, also dass in dieser Woche Fokus, Süddeutsche, Tagesspiegel, alle haben darüber berichtet. Jetzt sind die einfach auch ein bisschen unter Druck. Ne?
Gut, und dann, wenn es weitere Enthüllungen gibt, wird natürlich das Radio 1 Medienmagazin erneut über das private Ballungsraumfernsehen berichten. Michael Mayer erstmal über die Hintergründe zu TV Berlin und TV München, das was zurzeit veröffentlicht ist. Ich bedanke mich.
Tschüss. Is it 'cause I'm cool? Why you dress like me? Is it honesty?
Are they an immediate threat?
Yes, they are. Even if they're not actually filled and deployed today, the capability exists to get them filled and deployed within a matter of days and weeks. So yes, they're a real threat.
Das war ein O-Ton aus einem BBC-Interview, das getätigt wurde, als der Waffenexperte David Kelly noch lebte, logischerweise. Das erst geheim gehalten wurde und dann, als es dann diese Meldung gab hier, für einigen Wirbel sorgte.
Hello and welcome to the BBC's News at 1 o'clock. A body has been discovered in remote woodland in Oxfordshire, 2 miles from the home of senior government advisor Dr. David Kelly.
Denn mit dieser Meldung bekam die BBC im letzten Sommer ein Problem. Der britische Waffenexperte David Kelly diente der BBC als Quelle für die Behauptung, dass die Blair-Regierung die Bedrohung des Irak aufbausche. Kelly wählte den Freitod, nachdem sein Name in die Schlagzeilen geriet. Die BBC war in Erklärungsnot, weil sie für ihre These keine weiteren Belege hatte. Damit verstieß sie gegen ihre eigenen Regeln, Informationen erst dann zu veröffentlichen, wenn es mehrere Quellen gibt. In der letzten Woche, nach einem Untersuchungsbericht des Lordrichters Hutton, gab sie dann klein bei, der BBC BBC-Verwaltungsratschef und der BBC-Generaldirektor gaben letzte Woche ihren Rücktritt bekannt. Tony Blair zeigte sich zufrieden, damit sei der Konflikt beigelegt. Doch mitnichten. Holger Senzel im ARD-Studio London. Sie hatten viel zu tun diese Woche in Sachen BBC. Es gibt Schlagzeilen von Meuterei und Zensur. BBC-Mitarbeiter finden es nicht richtig, den Hattenbericht auf diese Weise zu akzeptieren. Warum nicht?
Weil der Hattenbericht die eigentlich wichtige Frage, die die meisten Briten wirklich brennend interessiert, nämlich was ist denn nun mit den Massenvernichtungswaffen, weil er diese Frage nicht beantwortet hat. Und so sagen die BBC-Mitarbeiter, also dieses Weißwaschen der Regierung auf der einen Seite und die Verurteilung der BBC, das sei voreingenommen, das sei falsch, das könne man so nicht akzeptieren, weil im Kern auch wenn man der Regierung nicht unterstellen kann, dass sie dieses Dossier über die Massenvernichtungswaffen absichtlich aufgebauscht hat, im Kern stimme ja die BBC-Geschichte. Denn wir erinnern uns, es gab dieses Geheimdienstdossier, der war von tausenden Tonnen von Anthrax, von Senfgas, von mobilen Abschussrampen für Chemiekampfstoffen die Rede. Und das alles einsatzfähig in nur 45 Minuten. Und jetzt, ein Jahr nach dem Krieg, ist nichts davon gefunden worden. Nichts. Und das sorgt natürlich weiterhin für Furore, das bringt die Regierung Blair weiterhin unter Druck und mitnichten ist Ruhe eingekehrt. Heute eine aktuelle Umfrage zum Beispiel besagt, dass 51% der Briten finden, Tony Blair solle zurücktreten.
Es gab Demonstrationen am Donnerstag von BBC-Mitarbeitern, ein sicherlich ungewöhnlicher Vorgang für die BBC, die sich ja eigentlich durch eine Art Neutralität jahrelang auszeichnete. Wie kam es dazu?
Ja, es kam dazu, dass die BBC-Mitarbeiter gesagt haben, sie sehen die journalistische Qualität durch den Hattenbericht gefährdet, weil diese Verurteilung dazu führe, dass man in Zukunft möglicherweise der Druck größer werde, dass man vorsichtiger sei, wenn es um kritische Berichterstattung über die Regierung angehe. Und das ist ja auch das, was die BBC ausgezeichnet hat. Eine ganz und gar unerschrockene Berichterstattung gegenüber der Regierung. Und das sehen die Mitarbeiter jetzt in Gefahr. Aber ich denke, diese Gefahr besteht nicht, weil Hutton hat im Prinzip das Gegenteil dessen bewirkt, was er gesagt hat. Auf der einen Seite dieser Freispruch für die Regierung, wo die Mehrzahl der Briten glaubt, das war nicht fair, das war ungerecht. Tony Blair trägt sehr, sehr viel mehr Schuld als angenommen. Und auf der anderen Seite führt es dazu, dass sich mehr und mehr Briten hinter ihre BBC stellen. Also es gab massenweise E-Mails, Anrufe von Leuten, die sagten, liebe BBC, macht so weiter. Wir finden das nicht richtig, was Lord Hutton mit euch gemacht hat.
Eine zentrale Rolle spielt ja auch eine beliebte und gefürchtete Radiosendung und jetzt auch noch eine Satire, die entschärft worden sei. Es fiel sogar mal kurzzeitig das Wort Zensur, was ja wohl nicht ganz stimmt, weil bestimmte Sachen ja vielleicht nur geglättet wurden oder so. Also da wurde die Schere angesetzt. Was wissen Sie über diese Sendung?
Ich habe sie gehört. Absolute Macht heißt diese Satire-Sendung. Und dass man da sehr vorsichtig ist, kann ich eigentlich nicht sagen. Also es geht darum, es war eine Satire-Sendung und natürlich war der Sendezeitpunkt sehr heikel, gerade jetzt nach dem Hattenbericht. Es geht um ein Porträt des neuen Beraters von Ministerpräsident Tony Blair, also dem Nachfolger von Alistair Campbell, einem Fantasten, einem Lügner, wie es heißt. Und da sind dann so Formulierungen gefallen wie, aber selbst dieser Mann könne dem Premierminister was täuschen und lügen und hinbiegen der Wahrheit angehe, nichts mehr beibringen. Also das wäre eine sehr, sehr harte Satire-Sendung und der BBC-Unterhaltungschef hat diesen Gerüchten, man wolle diese Serie zurückziehen, aus aktuellen politischen Gründen auch widersprochen, weil er gesagt hat, wir die BBC nehmen doch keine Rücksichten auf irgendeinen Politiker, wir machen das, was wir für richtig halten und diese Satire-Sendung ist auch sehr gut angekommen.
Wie geht es weiter mit der BBC? Wird man irgendwann vielleicht doch mal noch Belege vorweisen können, die das, was man vielleicht als gefühlte Meinung denkt über die Blair-Regierung untermauern kann? Gibt es schon einen Nachfolger für auf dem Posten des Generaldirektors und Verwaltungsratschefs?
Nein, den gibt es nicht. Es gibt mehrere Namen, die gehandelt werden. Wenn Sie fragen, wie geht es weiter? Ich denke, die BBC wird aus ihren Fehlern, und es sind ja Fehler gemacht worden, also dieser Radiobericht von Andrew Gilligan damals, der verstieß natürlich gegen Regeln, die man sich gesetzt hat, dass dort Quellen geprüft werden müssen. Also da ist gegen journalistische Sorgfaltspflicht ganz eindeutig verstoßen worden. Was man sicherlich tun wird bei der BBC, das ist, dass man sorgfältiger Quellen prüfen wird, dass man auch vor allem bei solchen kritischen Themen und das war ja ein absolut kritisches Thema, in Zukunft Manuskripte einfordern wird von den Reportern. Denn das Problem war, worauf sich Andrew Gilligan berufen hat, er hat das Ganze in einem Live-Gespräch morgens im Radioprogramm von BBC 4 vorgetragen, und er hat sich hinterher darauf berufen, dass er gesagt, naja, dieser Vorwurf, die Regierung habe das Dossier aufgesext, das sei ihm eben live so rausgerutscht, weil es kein Manuskript gäbe. Das heißt, man wird die Kontrollen verschärfen, das auf jeden Fall, aber man will sich nicht beirren lassen, in der Linie zu sagen, wir, die BBC, werden unerschrocken, objektiv und uns nicht vor irgendeiner Regierung, egal welcher Couleur, ducken.
Das war in London im ARD-Studio Holger Senzel. Die BBC kommt also nicht zur Ruhe. Vielen Dank. Radio 1 Medienmagazin. Die rechte Brustseite der Sängerin Janet Jackson hielt den Belastungen einer Performance während des Super Bowl-Finales nicht stand und zeigte sich kurz mit dem Brustpiercing den knapp 90 Millionen Zuschauern. Angeblich sollte die Strippeinlage nur den BH entblößen. Ein Unfall oder kalkulierter Eklat? Was in Deutschland in den 70er Jahren bei der Sendung Wünsch dir was bei einer fast durchsichtigen Bluse Empörung auslöste, ist in den USA gleich ein Fall für die Medienwächter. Sogar die Präsidentengattin äußerte sich dazu.
Also da saßen ja auch Kinder vorm Fernseher und deshalb war das wirklich kein glücklicher Moment.
Ja, die schöne New York, wo liegen denn die Wurzeln für diese Keuschheit? In einem Land, das ja eigentlich den Spruch geboren hat, Sex sells.
Die Wurzeln dieser Tradition liegen leider noch immer im Puritanismus des 18. Jahrhunderts, also zu der Zeit, wo die Prediger mit der Mayflower herüberkamen und Sitte und Anstand predigten. Die Amerikaner sind noch immer ein überwältigend religiöses Volk. Manche sind weniger religiös und manche sehr, sehr konservativ. Und über diese Bandbreite hinweg ist Sitte und Anstand leider immer noch hoch angesehen.
Aber andererseits ist das doch ein sehr offenherziges Land. Wenn man mal so die ganze Sexwelle sieht, die ja, glaube ich, auch in den 70er Jahren nach Europa schwappte. Und auch das Internet ist ohne Sex eben nicht vorstellbar. Auch da gibt es viele amerikanische Seiten. Wie kommt es denn zu dieser Widersprüchlichkeit, zu dieser Doppelmoral?
Das ist eben eine gewisse Scheinheiligkeit, der dem amerikanischen Volk überall vorgeworfen wird, ob es in den Krieg zieht oder ob es um Sex und Religiosität geht. Man sagt das eine und handelt aber eigentlich andersrum, was wiederum viel mit Religion zu tun hat. Man verdrängt sozusagen gewisse natürliche Impulse, weil das heißt, das darf man nicht, das gehört sich nicht, man will ja ein guter Mensch sein. Aber natürlich sind das auch nur Menschen und müssen es von daher ausleben. Ich habe da ein bisschen dazu recherchiert und habe mit dem Rechtsprofessor Michael Boutain in Washington gesprochen, und der sagt Folgendes dazu. Die Europäer sagen zu Recht, dass die Amerikaner sich schrecklich über Nacktheit aufregen, während kein Mensch etwas über all die Gewaltdarstellungen im Fernsehen sagt. Also all diese Maßnahmen der FCC oder auch die öffentlichen Lippenbekenntnisse ergeben ohnehin keinen Sinn. Die religiöse Rechte in diesem Land, die religiösen Gruppierungen, macht sich leider mehr Sorgen über eine nackte Brust als etwa über Hunderte von Gewaltopfern im Fernsehen. Was in Europa vielleicht nicht so klar ankommt, ist, dass hinter dieser ganzen Aktion eine politische Lobby steckt, nämlich die religiösen Rechten, die konservativen Religionsgruppen, die bei der Administration Bush extrem Lobby betreiben und einen gewissen Einfluss haben. Der Einfluss ist nicht so groß, dass extra Gesetze dafür erlassen werden, wie es in der Berichterstattung hieß, aber er ist groß genug, um so eine öffentliche Empörung hervorzurufen, und damit beruhigt man diese religiösen Gruppen wieder, sodass man sagt, guckt mal, wir tun doch was für euch, und sie gehen dann weiterhin brav wählen und wählen George Bush.
Ja, man muss ja bedenken, es ist ja Wahlkampf in den USA. Hat das den Fall verstärkt?
Ich denke, das ist bestimmt ein Kriterium. George Bush sieht im Moment bei den Umfrageergebnissen ganz mies aus, hat außenpolitisch ganz schwere Einbrüche hinnehmen müssen und muss jetzt innenpolitisch sehen, dass er die Leute bei der Stange hängt. Und Michael Powell, der Vorsitzende der Medienaufsichtsbehörde ist, ist der Sohn von Außenminister Colin Powell. Das heißt, da ziehen alle am gleichen Strang, die stecken alle unter einer Decke und müssen jetzt zusehen, dass die Regierung stärker wird, als sie im Moment ist.
Aber dennoch kann ich mir vorstellen, dass es auch ohne diese Connection zum Fall für die Medienwächter geworden wäre, weil ja doch in der Regel also solche freizügigen Fernsehbilder, wenn sie aufgezeichnet sind, auch mit schwarzen Balken versehen werden oder auch bestimmte Begriffe werden einfach überpiepst. Also das ist doch normaler Standard in den USA.
Es gibt ein Sittlichkeitsgesetz, das ganz genau reguliert, was im Fernsehen gesagt werden darf und was nicht. Und dazu gehören auch Fluchen, sowas wie Fuck oder so, was man im Alltagsleben jeden Tag auf der Straße hört. Wie diese Regulierungen genau aussehen, erklärt nochmal Michael Boutain, Rechtsprofessor in Washington.
They can punish obscene material.
Sie können dann eine Strafe verhängen, wenn obszönes Material mit der Abbildung von Geschlechtsteilen gezeigt wird, das in sozialer Hinsicht wertlos ist. Aber wer soll das definieren? Die FCC kann die Sender zu einer Geldstrafe verdonnern. Das sind maximal $27,000. Aber beim Super Bowl war keines der notwendigen Kriterien gegeben. Also alles, was der FCC-Vorsitzende machen kann, ist besorgt auszusehen, weil er weiß, dass er effektiv machtlos ist.
Look concerned, knowing that he really cannot do much of anything.
Janet Jackson hat sich bereits entschuldigt und ist die Entschuldigung bei den Zuschauern angekommen, bei der FCC angekommen oder gibt es jetzt noch Nachwehen?
Die Entschuldigung von Janet Jackson und auch von der National Football League und aller Beteiligten ist die ganze Woche lang jeden Tag im Fernsehen diskutiert und wieder gespielt worden. Beim Publikum ist es angekommen, aber das Publikum, denke ich, ist ohnehin nicht so sehr darin involviert wie die Politiker. Von daher ist das Ganze ohnehin relativ zu sehen, weil ich glaube, dass wenn man die Amerikaner fragt, ist das wirklich so bedeutungsvoll, wie es dargestellt wird, dann würden sie abwinken, genauso wie sie damals beim Bill Clinton Sexskandal abgewunken haben und gesagt haben, das ist alles nur ein großer Medienzirkus.
Aber es gab, so konnte man nachlesen, einen mächtigen Run auf eine Internetseite, wo die Fotos veröffentlicht wurden von der Brustentblößung. Zeigt das nicht doch, dass die Amerikaner eigentlich das doch ein bisschen stärker bewerten, als dass möglicherweise in der Öffentlichkeit jetzt heruntergespielt wird?
Ich glaube, das ist eine normale menschliche Reaktion. Sogar ich habe mir die Internetseite hinterher angeguckt, um zu sehen, was denn jetzt ein Pasty ist. Das ist der Ausdruck, der für diese metallene Sonne benutzt wurde, die man dann letztendlich über der Brustwarze gesehen hat. Manches ist vielleicht passiert, um sich daran aufzugeilen, aber vieles ist einfach nur normale Neugierde. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner da scheinheiliger oder schlimmer sind als jedes andere Volk auf der Welt.
Meint Gerti Schön und sie muss es wissen, sie lebt in New York. Vielen Dank für das Interview hier im Radio 1 Medienmagazin.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Cherry Blossom Girl, er am 27. Februar live in der Columbia-Halle, präsentiert natürlich von Radio 1. Und die Columbia-Halle, falls Sie das noch nicht wissen, steht in Berlin. Auch der 29. Februar rückt unaufhaltsam heran. Dann startet nämlich das neue Fernsehprogramm des RBB. Es gibt, so entnehme ich dem Medienmagazin Feedboard unter radio1.de, Hoffnungen und Befürchtungen. So schreibt zum Beispiel Alexander Tauscher zum Interview mit RBB-Fernsehdirektor Gabriel Heim in der letzten Sendung des Medienmagazins. Es bleibt zu befürchten, dass nach dem Motto am besten so viel wie möglich Neues ein Programm ohne echte Konturen entsteht. Wenngleich, wie angekündigt, 10 neue Sendungen an den Start gehen, bleibt die Frage nach den bekannten Sendungen. Nun gut, das war es, ein erstes Interview zum neuen Programm. In den nächsten Medienmagazin-Ausgaben werden weitere bis zum Sendestart folgen. Im Teil 2 sozusagen, heute Johannes Unger, Chef der Abteilung Modernes Leben und Dokumentation. Genau dazu eben nämlich, was bekannt ist und was neu sein wird. Was findet sich also im fusionierten Programm aus seinem Ressort wieder?
Also im Wesentlichen sind es 3 Schwerpunkte, die wir im modernen Leben profilieren wollen. Das eine ist der große Bereich Dokumentation, der war ja in beiden Plattenhäusern sehr stark. Da haben wir ja tolle Erfolge gehabt. Das wollen wir weiter herausstellen. Gibt es auch schöne Plätze, Sendeplätze für Dokumentationen. Donnerstag 20.15 Uhr die Dokumentation, die Reportage am Mittwoch um 21 Uhr und ein Zeitgeschichtsplatz am Montag. Dort wollen wir die Kräfte bündeln. Das ist der Schwerpunkt Dokumentation. Das ist das Erste, was wir hier im Programmbereich Modernes Leben besonders hervorarbeiten wollen. Das Zweite sind, ich sag mal, anspruchsvolle, wichtige Magazine. Als Erstes nenne ich da das neue Kulturmagazin Stilbruch, das ja schon im Herbst gestartet ist und sich jetzt findet und profiliert und so ein bisschen eine neuere Kulturmarke in der Programmlandschaft sein soll. Das Zweite ist Himmel und Erde, das Religionsmagazin, das den alten ORB-Titel behalten hat, aber in neuem Gewand daherkommt und mit einem neuen Moderator, nämlich Michael Straufen, den viele ja von der Kinosendung Movie kennen. Und das Dritte, darauf befreuen wir uns insbesondere, ist ein Lebensberatungsmagazin, das heißt Hauptsache Mensch. Und da geht es um Fragen von Beziehung, von Alltag, von Familie. Und die Menschen können mit ihren Problemen sich einbringen in die Sendung und die Probleme sollen da erörtert und besprochen werden und es soll Hilfe zur Selbsthilfe geben.
Lebensberatungsmagazin ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Das geht ja von Astrologie möglicherweise bis hin zu knallharter sozialpädagogischer Beratung möglicherweise. Wo wird sich dieses neue Magazin im RBB einordnen?
Ich kann zunächst sagen, was es nicht ist. Es ist nicht das, was das Privatfernsehen macht, wo irgendwelche dubiosen Moderatoren auf einer Couch sitzen und Leute dazu verführen, sich im wahrsten Sinne des Wortes oder im übertragenen Sinne auszuziehen, sondern es geht darum, dass Menschen mit ihren Problemen in dieser Sendung auftauchen. Das können Beziehungsprobleme sein, Generationsprobleme, Bildungsprobleme, von Alkoholismus über mein Kind ist zu dick bis meine Frau geht fremd, können das Probleme sein, die uns alle betreffen. Und das soll eine Sendung sein, die Hilfe zur Selbsthilfe bietet. Das heißt, dort werden Schicksale von Menschen gezeigt, es wird darüber diskutiert, es sind Experten im Studio und es wird vor allen Dingen signalisiert, welche Möglichkeiten und Wege es gibt, aus solchen Konfliktsituationen und Problemen wieder herauszukommen, damit die Zuschauer hoffentlich nach der Sendung eine Möglichkeit sehen, einen Hoffnungsschimmer, ein bisschen aus so einer möglichen Krise wieder herauszukommen. Das ist der zweite Bereich, diese anspruchsvollen Ratgebersendungen bzw. Magazine. Und das dritte ist die Gruppe der Ratgebersendungen konkret. Da haben wir vor allen Dingen ein Tiermagazin, da werden sich die Tierfreunde in Berlin und Brandenburg freuen. Am Freitag 20.15 Uhr, die Sendung heißt Tier zuliebe. Es gibt natürlich ein Gartenmagazin, das wird heißen Schön Grün. Es hat zwei Formate im SFB und im ORB gegeben, die haben wir nun zusammengebracht und modernisiert. Victoria Herrmann wird es moderieren. Darüber hinaus das bewährte Täter-Opfer-Polizei aus dem ORB-Programm, der Kriminalreport. Und vor allen Dingen die Sendung Kiviv, das Gesundheitsmagazin aus Berlin, was nun für die gesamte Region sendet. Also ein bunter Strauß von Ratgebersendungen mit hohem Servicegehalt.
Sie waren mal Klartext-Moderator und haben auch Ozon natürlich im Blick gehabt. Wo tauchen die jetzt auf? Sind die Opfer der Fusion?
Nein, Ozon wird es weitergeben und ein gemeinsames neues Wissenschaftsmagazin. Wir haben lange überlegt, ob wir auch dort die Kräfte ganz bündeln und nur ein Magazin machen. Das war die Grundüberlegung, Wissenschaft und Umwelt zusammen. Es gab darüber intensive Diskussionen im Hause. Wir haben uns dann entschieden, dass wir ein neues Wissenschaftsmagazin machen. Die Vorgängerformate waren Einsteins Erben im Berliner Programm und im Brandenburger Programm das Wissenschaftsmagazin. Daraus entsteht nun ein neues Wissenschaftsmagazin, das diese wichtige Wissenschaftslandschaft Berlin-Brandenburg abbilden soll. Wie es heißen wird, wissen wir noch nicht. Da sind wir noch auf der Titelsuche. Also das dauert auch noch ein paar Wochen, aber da sind wir sehr gespannt. Und Ozon wird es weitergeben. Das ist ja eine wichtige, bewährte Sendung, in der Wendezeit entstanden, mit wichtigen politischen Akzenten. Und wir haben uns am Ende dieser Diskussion entschlossen, dass es Ozon weitergeben wird. Klartext gibt es auch weiter, ist nicht im modernen Leben, gehört zur Chefredaktion, aber ich hänge natürlich in der Sendung, weil ich sie lange Zeit moderiert habe und betreut habe. Diese Sendung wird es in ähnlicher Weise weitergeben. Wir haben uns in der Vergangenheit im ORB-Fernsehen natürlich vorrangig um Brandenburger Themen bemüht. Nun wird sich die Sendung natürlich genauso um die Berliner Politik kümmern und auch dort nachbohren und nachfragen und bestimmte unangenehme Dinge hoffentlich aufdecken. Da wird es eine neue Moderatorin geben. Im Prinzip ist es aber der gleiche anspruchsvolle, investigative Ansatz für Klartext.
Bleiben wir mal bei dem anderen Bereich, Dokumentation. Da hat ja der ORB und Sie sagten es auch, der SFB in letzter Zeit ja auch innerhalb der ARD für Aufmerksamkeit gesorgt. Was steht denn nun als nächstes im Haus? Weil das waren ja sicherlich noch Planungen, die Sie machen mussten, als es noch gar nicht klar war, wie das neue RBB-Fernsehen aussieht. Aber es gibt natürlich was Neues mit dem Sendestart.
Also im Bereich Dokumentation werden wir ganz konkret beginnen mit einem Dreiteiler, der heißt Geheimnisvolle Orte. Wir wollen natürlich den Zuschauern in Berlin und Brandenburg gleich was anbieten, auf diesem wichtigen Programmplatz 20.15 Uhr am Donnerstag. Wir haben uns überlegt, was bringt die Zuschauer in Berlin und in Brandenburg zusammen? Das ist die gemeinsame Heimat, die Geschichte und die Auseinandersetzung mit dieser wechselvollen Geschichte. Und in dieser Färbung wird das weitergehen auf diesem Sendeplatz. Dazu die Reportagen am Donnerstag, die klassische journalistische Reportage. Wir denken darüber hinaus aber eben auch stark an die ARD und dort sind wir ja gefragt und sind bekannt, beide Häuser durch ihre großen Produktionen von Chronik der Wende über Brandenburger bis zu Deutsch und Polen haben wir uns da ja einen Namen gemacht und vergleichbare Projekte wird es auch in der Zukunft geben. Wir denken an einen Mehrteiler über Einstein, über das Leben von Einstein, der hier ja in der Region eine besondere Rolle gespielt hat. Wir denken an einen Mehrteiler über das Kriegsende. Das ist alles in der Entstehung und ich denke, dass wir da auch in der ARD schnell unsere Karten auf den Tisch legen werden.
Das ist das Stichwort Hochglanzdokumentation. Gibt es auch sowas wie Alltagsdokumentation, die ja, sagen wir mal, mit etwas geringerem Aufwand gemacht wird, aber nicht minder unspannend?
Das machen wir im Wesentlichen in zwei Genres. Der Reportage, die sich natürlich stark um Land und Leute bemühen wird, Vorgänge in der Region, besondere Menschen begleiten, besondere Vorgänge begleiten, besondere Orte vorstellen, aber auch die Doku-Soap, das ist ja ein Format, was in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen ist, was wir als Redakteure und Macher sehr gern mögen, weil es eine spielerische Art und Weise ist, mit der Reportage und mit dem Bericht umzugehen. Also ich denke, dass wir im Laufe des Jahres vielleicht die ein oder andere Doku-Soap auch auflegen werden. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Unterhaltung wollen das auch tun. Also das wird eine weitere Farbe, ein weiteres Element im Programm sein.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und nächste Woche dann weitere Details zum RBB-Programm. Sendestart, wie schon gesagt, am 29. Februar. Jetzt startet gleich Admiral Taff in seine Sendung, die Dancehall. Heute Soundtracks und Berlinale, das große, übergreifende Themengeflecht. Und das ist alles natürlich live, wie immer bei Radio 1 und nicht etwa 5 Sekunden oder 5 Minuten zeitverzögert. AP spricht von der Grammy-Preisverleihung. 5 Sekunden Zeitverzögerung in der Nacht und dpa sogar von 5 Minuten. Also der Skandal ist in den USA immer noch präsent. So, ich weise Sie hin auf das Begleitmedium Internet, radio1.de/sendungen/medienmagazin. Da gegen Mitternacht dann alle Details und alle O-Töne dieser Sendung nochmal vereint. Tschüssi.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.